ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast über alles, was falsch, richtig und richtig falsch ist. Unser Thema heute ist dieses hier.
Ist es Sünde, faul zu sein?
Und ihr kennt mich, lieber Alex, lieber Urs, ich bin normalerweise hervorragend vorbereitet, hab mir aber gedacht, die richtige Art und Weise, sich auf dieses Thema vorzubereiten, ist, sich nicht vorzubereiten.
Hab ich mir auch gedacht.
Dann mal toi toi toi, wie lange wir diese Folge durchkriegen. Ich sag nur das, was ich immer am Anfang sage, wenn ihr beiden Diakone zu pastoral daherquatscht. Gibt's eine pastorale Hupe? Wer die meisten pastoralen Hupen am Ende gesammelt hat, der muss büßen. Naja, und einen Timer stellen wir auch. Der klingt so. Und dann geht's auch schon los. Zunächst das Bekenntnis. Seid ihr faul?
Ja.
Ja. Ich kann es zumindest.
Du kannst faul sein. Ja. Ich schaffe es ab und zu. Wir machen nochmal eine Runde. Mhm. Urs, ist Alex faul?
Ja, durch und durch verdorben faul.
Alex, bin ich faul?
Nein.
Urs ist nicht faul, aber manchmal feige. Und das voneinander zu unterscheiden, ist gar nicht so leicht. Ob man sich etwas nicht traut zu tun oder ob man tatsächlich faul ist. Faulheit hat, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Schattierungen, die einen sind vielleicht positiv, die anderen negativ. Ich freue mich, das mit euch in den nächsten 30 Minuten ein bisschen auseinander zu pflücken. Lass uns einmal zu Beginn festhalten, Faulheit ist, wenn man es mit Trägheit übersetzt, eine Todsünde.
Oh ja.
Oder? Derer gibt es ja 7, auch in Filmen sehr beliebt dieses Thema, natürlich vor allen Dingen in 7, ja, wo dieser Serienkiller eben die Todsünden nachstellt. Alter Film schon. Ja, das fasziniert uns irgendwie, diese Todsünden, die wie sich unterscheiden von den anderen Sünden. Was ist eine Todsünde und was ist eine Sünde?
Ja, also ich glaube, die 7 Todsünden sind sozusagen Grundformen der Sünden. Mhm. Ja, also alle anderen, was so da oben drüber sind, sind eigentlich alles ja nur Ableitungen, die letztlich dann, die man dann letztlich einer dieser Gruppen zuordnen kann.
Also du würdest sagen, die 7 Todsünden sind eigentlich Kategorien von Verfehlungen.
Ja, ja, genau. Mhm. Und sie stehen ja den Kardinaltugenden gegenüber. Also die sind ja noch unbekannter.
Genau.
Sie stehen denen gegenüber, wo man sagt, so, daran hältst du dich am besten. Und die Todsünden stehen denen dann gegenüber als sozusagen das Negative.
Die Sünden, grundsätzliche Sünden lassen den Menschen ja theologisch gesprochen aus der Gemeinschaft mit Gott fallen. Ja?
Richtig.
Also dann. So, und die Todsünden führen auf jeden Fall ganz schnell dazu.
Faulheit im Kanon der 7 Todsünden auch Trägheit genannt. Aber manchmal ist Faulsein ja auch schön, oder?
Ja, und da geht das ganze Dilemma.
Da geht's ja los.
Da geht das ganze Dilemma ja los. Also ich habe viel gelesen in der Vorbereitung und einen sehr aggressiven Artikel, der sagte, ja, das ist doch wieder ein typisches Beispiel, wie die Kirche mit ihren, also gerade die Todsünden, gerade im Fall Faulheit, wie die Kirche versucht, die Menschen zu manipulieren und zu steuern und unter Kontrolle zu halten.
Ja, und den Leistungsgedanken direkt wieder
den Leistungsgedanken auf die Leute zu übertragen und so weiter und so weiter. Mhm. Jetzt aber dabei ist doch Faulsein so gut und es ist so wichtig, um sich zu erholen, mal faul zu sein und so weiter. Und da würde man...
Schaut die Vögel auf dem Felde,
genau,
sie arbeiten nicht und ihr himmlischer Vater nährt sie doch.
Sie säen nicht und ernten.
Genau.
Ja. Nee, doch. Ich weiß nicht, ob es die Blumen sind oder
und,
die...
Genau. Ne? Und Gott ernährt sie doch.
Ja, ja, genau. Also,
das habe ich immer verstanden als ein Abgesang, eine Abkehr von diesem unbedingt was leisten müssen, oder?
Aber wie gesagt, also... Aber da muss man wieder unterscheiden, was ist denn Faulheit und was ist Erholung? Also damit wird unterstellt, und das haben wir auch in der Geschichte getan, alles was Erholung ist, alles was irgendwie Freizeit ist, das ist alles Faulheit Und nur Arbeit ist Fleiß und alles andere ist Faulsein.
Ja.
Das würde also bedeuten, und das stimmt ja einfach nicht.
Überhaupt nicht.
Sonst wäre ja auch Kontemplation Faulheit.
Ganz genau. Es gibt sogar, habe ich einen sehr schönen theologischen Ansatz gesehen. Also Gott schuf ja in der Geschichte der Bibel die Welt in 7 Tagen. Mhm. An 6 wird gearbeitet, ist richtig. Aber das Letzte, also das Ziel, auf das alles zuläuft, ist Ruhe und Erholung. Der wichtigste Tag in der Woche ist Ruhe, Frieden und Erholung. Das hat einen ganz hohen Stellenwert. Wir wissen ja bei den jüdischen Brüdern und Schwestern, die nehmen das sehr, sehr ernst.
Aber die nehmen das doch, finde ich, als Außenstehender, will da keinem jetzt zu nahe treten, aber teilweise so ernst, dass es in Arbeit ausartet.
Ja, ja, genau.
Oder?
Genau.
Also das, was man alles beachten
das
muss.
Das ist für uns schwer zu verstehen und da steht man ein bisschen so schulterzuckernd davor, aber trotzdem hat dieser, religiös gesehen, dieser Punkt Ruhe und Erholung so einen hohen Stellenwert, dass man nicht sagen kann, also die Religionen sind erholungsfeindlich oder sie sind, haben was gegen Pausen oder so. Im Gegenteil, gerade in den christlich-jüdischen Religionen hat das sogar mit dem Sonntag und dem Sabbat total und den Feiertagen, die wir jetzt auch haben, einen ganz hohen Stellenwert.
Ja, aber wenn du jetzt mal schöpfungstheologisch drauf schaust, du hast ja gerade den Schöpfungsbericht erwähnt, da heißt es ja am 7. Tag, und Gott blickte zurück auf sein Werk und sah, dass es gut war.
Ja.
Also es ist immer quasi so die Perspektive auf das,
was du geleistet hast.
Kann man zumindest daraus lesen.
Also du darfst dich nur ausruhen, wenn du vorher ordentlich was geschafft hast. Zum Beispiel die Welt und das Universum in 6 Tagen mal eben hingepackt.
Zum Beispiel. Mhm. Also dieser Text wurde unter anderem genau für diesen Gedanken auch missbraucht, glaube ich. Darf ich auch mal eine Abfrage unterbringen? Also, ich komme mal von der anderen Seite. Kennt ihr das Gefühl von Langeweile, Christoph?
Seit den 80er Jahren nicht mehr, nein.
Mhm. Okay, du, Urs?
Nein.
Ich nämlich auch nicht.
Quatsch.
Ja, ist das nicht ein Indiz dafür, dass wir gar nicht faul sind?
No.
Das wird zum Glück ja in der letzten Zeit immer wieder in die Diskussion gebracht, dass das, was vor allen Dingen der nachwachsenden Generation fehlt, ist der Moment der Langeweile, der ist wirklich so negativ konnotiert. Vielleicht kann man es auch den Kontemplation nennen oder der Bereich der Stille und der Untätigkeit, aus der dann etwas erwächst. Ich wünsche mir das oft, dass es diese Stimmung gäbe, aber wir sind ja formidabel darin geworden, die mit jedweder Unterhaltungselektronik zu töten,
ja.
Diese Stimmung,
kennst
aus
du
der
das,
etwas entsteht.
Genau. Kennst du das Gefühl von Zeitverschwendung? Also, oder Tätigkeiten, die du tun musst, wo du denkst, oh Gott, ey, das, also.
Ja, natürlich.
Ja.
Also, ich zum Beispiel kann mich erregen, todeserregen darüber, was ich als Freiberufler für die Steuer alles machen muss. Und ganze Verwaltungskram, was mit meinem eigentlichen Beruf nichts zu tun hat. Also klar, jeder muss das irgendwie ein bisschen machen, aber ich habe das Gefühl, ich muss da unglaublich viel machen und es ist ganz viel Zeitverschwendung.
Ja, also ich verschwende wahnsinnig viel Zeit. Also ich bin völlig ineffektiv, vielleicht bin ich auch nicht, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin faul, vielleicht bin ich nicht unbedingt faul, aber ich bin völlig unstrukturiert, völlig chaotisch und wenn Dinge mir über den Kopf wachsen und ich habe den Eindruck, das passiert relativ schnell, dann mache ich das, was man so schön Prokrastination nennt.
Prokrastination bezeichnet das wiederholte und oft willkürliche Aufschieben von Aufgaben oder Entscheidungen, obwohl deren Bearbeitung notwendig ist und Verzögerungen negative Konsequenzen haben können. Sie wird als problematisches Verhalten angesehen, das mit Faktoren wie fehlender Selbstregulation, Angst oder Perfektionismus zusammenhängen kann.
Ist das Faulheit? Ich weiß es nicht. Dieses voreinander her Sachen von sich wegschieben.
Ja, also so einfach ist es quasi mit der Definition dann nicht, ne? Was ist Faulheit? Was ist Zeitverschwendung? Was ist Langeweile? Ich glaube, im Kern sind es oder drehen sich diese Begrifflichkeiten um dasselbe Thema.
Mhm.
Ich glaube
nicht. Ich glaube, ich würde eher sagen, es sind ganz, ganz verschiedene Themen. Also wir haben in den vergangenen Folgen sehr, sehr oft darüber geredet, dass wir zu bequem sind, dass wir es uns zu einfach machen, wenn es zum Beispiel immer ein großes Thema bei uns um den Konsum geht, dass wir da nicht genau genug hinschauen, was unsere Kaufentscheidungen am anderen Ende der Welt für Auswirkungen haben. mal nichts zu tun, sich eine Auszeit zu nehmen, das ist ja ganz positiv konnotiert, würde ich sagen. Und würden auch alle sagen, ja, mach das bitte unbedingt. Achte auf deine Work-Life-Balance. Aber das heißt ja nicht, das ist ja nicht das Gleiche wie, mach dir bitte keine Gedanken um deinen Konsum. So, also das sind, unter diesem Begriff faul wird so viel Unterschiedliches subsumiert. Deshalb finde ich, es sind ganz unterschiedliche Themen.
Ja, kann man so sehen, ja.
Ein Riesending in Social Media ist ja diese Diskussion um die Generation Z. Das sehe ich ganz viel in Instagram Reels und noch mehr auf TikTok, wo dann scheinbar die Generation Z mit den Boomern redet. Und das ist immer dieses selbe Spielchen, wo die Generation Z quasi um 14 Uhr sagt, ich gehe jetzt nach Hause, Chef, tschüss. Und der Chef sagt, nee, du musst aber doch mindestens 2 Stunden Überstunden machen und nicht nur bis 18 Uhr bleiben, sondern bis 20 Uhr. Also da wird wieder immer wieder so direkt, indirekt der jungen Generation unterstellt, sie sei faul, sie sei nicht mehr bereit zu arbeiten, nicht mehr bereit, alles zu geben. Und das sind ja auch von bestimmten politischen Kreisen, die dann sagen, wir haben hier den Reichtum erarbeitet, den Deutschland hat, aber das wird nicht so bleiben, weil diese Generation eben auf Work-Life-Balance achtet und da die völlig falschen Prioritäten hat. Es muss auch noch mal einer anpacken, es muss noch mal einer schaffen, es muss auch mal einer bereit sein, in die Überforderung zu gehen und so weiter. Also es ist ambivalent. Natürlich gibt es die einen, die sagen, Work-Life-Balance ist wichtig, Selbstausbeutung ist schlecht. Dann gibt es andere, ja, wenn wir das jetzt aber so machen, dann wird Deutschland wirtschaftlich abschmieren und so weiter und so weiter. Und da hat das Christentum wahnsinnig dran mitgearbeitet. Es gibt ja diesen Begriff der protestantischen Ethik, die wir hier eingeführt haben, die ganz viel beursacht hat, warum es diese Hochschätzung von Arbeit, diese Hochschätzung von Fleiß und was viel schlimmer ist, die Geringschätzung von scheinbarer Faulheit gibt. Und das hat ganz oft dazu geführt, dass Menschen, die arm sind, diskriminiert werden, als faul abgestempelt werden, die aber gar nicht faul sind, sondern die nur ganz andere Lebenschancen haben.
Warum ist dieser hohe Arbeitsethos ausgerechnet im Protestantismus entstanden? Wisst ihr das?
Ja, Max Weber, der letzte Universalgelehrte, wie man mir früher beigebracht hat. Mhm. Max Weber ist ein Soziologe, der hat das folgendermaßen gesagt. Also, dauert jetzt sehr lange, ich versuche das sehr kurz zu machen. Im Calvinismus, also in den Niederlanden, gab es einen hohen Arbeitsethos, weil die da ja auch Hanse und so weiter, also so große Handelsimperien, sag ich mal, Handelshäuser aufgebaut haben. Und da gab es die Philosophie, dass Gott uns ja gute Gaben, gute Fähigkeiten gegeben hat. Und mit diesen guten Gaben und guten Fähigkeiten, das ist unsere Pflicht, weil wir die ja von Gott geschenkt bekommen haben, die maximal zu nutzen. Die maximal zu nutzen und daraus das Beste zu machen. Und der Indikator, ob man das auch richtig gemacht hat und maximal geschützt hat, ist beruflicher Erfolg. Deswegen war es zum Beispiel total verpönt, Leuten, die sozial schwach waren, die arm waren, denen irgendwie milde Gaben zu geben.
Weil du damit in Gottes Plan fuschst.
Nee, weil du die damit quasi verhinderst, dass die den Arsch hochkriegen und ihre eigenen Fähigkeiten voll ausbilden. Du tust denen damit gar keinen Gefallen, sondern du hinderst sie daran, ihre gottgegebenen Fähigkeiten voll zu entwickeln, indem du sie quasi unterstützt und dann sozusagen in der Bedürftigkeit hältst. Das sagt Max Weber, der sagt daraus, das ist der Grundgedanke des Kapitalismus, der ist aus dieser protestantischen Ethik, Arbeit, 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 der ist daraus erwachsen.
Ja, jetzt liefert das ist doch furchtbar.
Ja, aber da liefert uns die katholische Kirche doch nicht ein totales Gegenbeispiel,
nein,
oder?
Nein, 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 das tut die nicht, aber es gibt, sagen wir mal, bei uns eine ganz andere Feierkultur. Bei uns gibt es schon so diese Sache mit, wenn Arbeit ist, ist Arbeit, aber wenn Feiern ist, ist Feiern.
Mhm. Ne? Ja, ja.
Wenn Feiern ist, also Party muss, also es gibt ja auch, erzähle ich immer gerne, an Ostern gab es die Pflicht zu lachen. Ne? Also die Pflicht zu lachen, würde ich jetzt mal sagen.
Was ist eigentlich das genaue Gegenteil von Faulheit oder Trägheit? Was würdet ihr sagen?
Fleiß.
Eifer? Wie sagt man? Fleiß oder Eifer?
Nee, Eifer ist ja schon wieder schlecht.
Finde ich auch. Ein Eiferer, das ist ja nicht positiv.
Ja, aber genau. Muss es ja auch nicht sein. Also wirklich die negative Übertreibung suche ich jetzt gerade. Also wenn ich mich jetzt total,
der Eiferer.
Oder?
Ja, ja.
Wenn ich mich jetzt total für eine Sache ereifere, ne, ohne Rücksicht auf Verluste und will das auf jeden Fall umsetzen, hab mich selber nicht im Blick, hab die anderen nicht im Blick, ne, nur noch irgendwie die Sache.
Dann hast du da in der aktiven Form einen negativen Aspekt, so wie du im Faulsein,
ja,
wenn
oder?
Du da einen negativen Aspekt suchst. Ja, finde ich schon.
Und ich glaube, du hast ja eingangs von den Todsünden gesprochen, Christoph. Und man kann sich ja durchaus mal die Frage stellen, warum hat jetzt die Faulheit oder die Trägheit Einzug gehalten in die Reihe der sieben Todsünden? Und also auch das, ne, ist jetzt eine Meinung, ist jetzt kein Wissen. Ich glaube schon, dass wenn ich mich ja ständig zurücklehne und sage, ja, könnte ich machen, aber muss ich jetzt nicht. Oder bei uns im Oldenburgischen gibt es dieses Sprichwort, ein Pferd springt ja nie höher, als es muss und so weiter. Also wenn ich niemals meine Komfortzone verlasse, ja, dann komme ich auch nicht weiter. Mhm. Und dann dämmer ich irgendwie so vor mich hin oder ja, führe eben ein Leben in Trägheit. Und wenn ich das richtig verstehe, ist es eben genau das, was es, um das es hier in diesem Leben aber eben nicht geht.
Mhm. Wir haben über den Schöpfungsbericht gesprochen und darüber, dass man das ja auf zwei Arten interpretieren kann. Entweder, wie Urs es gesagt hat, dass, guck mal, welchen wichtigen Platz am Ende bekommt die Ruhe. Man kann aber auch sagen, ja, das ist aber auch nur eine Ruhe nach 6 Tagen richtig, richtig ordentlich malochen. Dann haben wir gerade ein Wort von Jesus gehört, schaut die Lilien und schaut die Vögel auf dem Felde, die arbeiten gar nicht. Macht euch also nicht so viel Sorgen darum, um die wird sich auch gekümmert. Was gibt es sonst noch für Aussagen über Arbeit und Muße?
Auch ein Wort, das gerne gegen, und das finde ich ist mit Christum völlig unvereinbar, gegen die armen Schwachen verwendet wird, ist aus dem 2. Thessalonicher Brief 3,10. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.
Hm. Boah. Hm.
Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und das ist natürlich ganz oft.
Also das ist jetzt nicht Friedrich Merz Brief, sondern
nein, genau nicht. Nicht der Brief von Friedrich Merz an die Bundesrepublik, sondern nein, das ist Paulus an die Thessalonicher. Mhm. So. Das ist immer so verwendet worden, ne? Wenn du faul bist, sollst du nicht essen. Ich finde, es wird oft umgedreht. Wenn der nicht isst, wird er wohl faul gewesen sein. Also wenn er nichts zu essen hatte, zeigt das ja, dass er faul gewesen ist. Im Gegenteil ist es ja in der Geschichte häufig so gewesen, dass die Leute, die reich waren, jetzt nicht besonders fleißig waren, sondern andere Leute hatten, die für sie gearbeitet haben und die haben dann den berühmten Hungerlohn bekommen. Wichtig ist aber auch hier wieder Umgang mit Bibel, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Paulus hat das nicht an irgendwen geschrieben und nicht an uns heute, um irgendwelche armen Menschen zu diskriminieren, sondern der hat das an die Thessalonicher geschrieben. Und die Thessalonicher zu ihrer Zeit waren Leute, die jeden Moment damit gerechnet haben, dass der Heiland wieder auf der Matte steht. Die haben gesagt, morgen kommt der Jesus wieder. Das heißt, wir brauchen hier jetzt nichts mehr zu arbeiten, wir brauchen hier nichts mehr anzubauen, wir brauchen nichts mehr vorzubereiten und, was für Paulus am schlimmsten war, wir müssen uns hier auch nicht mehr um die Armen, Kranken und Schwachen kümmern, ist ja alles wurscht, weil morgen kommt der Heiland wieder. Wir brauchen uns um nichts mehr kümmern. Und an die ging die Botschaft, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das war eine konkrete Aufforderung an die Thessalonicher. Auch wenn ihr glaubt, der Heiland kommt morgen, macht heute euren Job. Und zwar den Job eines Christen. Kümmert euch um die Armen, kümmert euch um die Schwachen. Und deswegen gerade diesen Satz zu verwenden, um damit in der Geschichte armen, schwachen, mittellosen Leuten in die Schuhe zu schieben, dass ihr nicht wirtschaftlich auf den grünen Zweig kommt, ist eure Schuld, weil ihr faul seid.
Aber da hätte man fairerweise Paulus aber auch sagen lassen können, auch wenn der Heiland bald kommt, kümmert euch weiter um die Armen. Das ist also schon ein Satz, der ist sehr leicht so zu interpretieren.
Ja, wie du immer sagst, ne, das ist halt die Privatkorrespondenz von Paulus. Der hat halt da einen Brief geschrieben und wahrscheinlich nicht dran gedacht, dass der mal veröffentlicht wird. Und der wusste, die Leute da, die wissen, worum es geht, da musste ich nicht den ganzen Kontext hinschreiben.
Gibt es sonst noch Stellen, die euch einfallen, wo man sieht, wir sind zur Muße berufen oder das Gegenteil?
Oh ja, es gibt eine Stelle in Jesus Sirach, da steht, an der Lust, die dir zusteht, geh nicht vorbei.
Klingt ja wie, als hätte es Oscar Wilde geschrieben.
Ich finde, wir reden immer wieder auch jetzt in dieser Folge über die Extreme, also Faulheit auf der einen Seite und wir definieren sie jetzt gerade als
absolutes Nichtstun, ja, rumliegen, nichts wollen, nichts denken, alles für selbstverständlich erachten. Auf der anderen Seite haben wir eben den Eifer ausfindig gemacht, auch da, ne, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wie so oft, und ich glaube, das ist durchaus auch mit der Bibel zu vereinbaren, gilt es, die Mitte zu finden. Ja? Sowohl
das Schwierigste, was es gibt, ja, die Mitte finden.
Genau, das ist genau der Punkt. Ne? Sowohl den Müßiggang im guten Sinne als Erholung, als Pause zu begreifen, aber dann eben auch die Zeiten, in denen ich mich für eine Sache ereifere, hochzuhalten und eben nicht gering zu schätzen, weil ich einfach merke, ah, schau, das kostet mich jetzt gerade wirklich Anstrengung und Überwindung mitunter auch, aber es gibt mir dann auch nach getaner Arbeit etwas. Ich glaube, wir müssen aufpassen, uns dauerhaft auf einer Position aufzuhalten.
Also du meinst, es braucht nicht eine Work-Life-Balance, sondern eine Faul-Fleißig-Balance.
Sehr schön, ja, ganz genau.
Interessant bei der ganzen Frage ist aber auch noch, die Leute, die so Gedanken wie Hedonismus entwickelt haben.
Hedonismus ist die Einstellung, dass das Leben vor allem darum geht, Freude und Genuss zu erleben. Das Ziel ist es, Schmerz oder Unangenehmes zu vermeiden.
Das waren ja Leute, ne, altes Griechenland, die schwere Arbeit nicht machen mussten. Die hatten Sklaven, die hatten Zeit, da war Arbeit was Fieses, weil Sklaven haben gearbeitet. Ich selber bin keiner, deswegen arbeite ich nicht. Das hat sich eigentlich fortgesetzt später, Mittelalter, auch frühe Neuzeit. Adlige haben nicht gearbeitet. Die haben dann so lustige Sachen gemacht, wie ewig lang einem Fuchs hinterher zu reiten oder sich das Cricket-Spiel erfunden, was 5 Tage dauert, was natürlich sich einfach Leute erfunden haben, die einfach wahnsinnig viel Zeit haben und sagten, wir brauchen ein Spiel, das 5 Tage dauert, damit ein bisschen hier Zeit von der Uhr kommt. Und das waren auch Leute, gegen die sich zur Ehrenrettung der lieben protestantischen Brüder und Schwestern, gegen die sich diese Arbeitsethik auch gerichtet hat, ne? Weil die gesagt haben, ihr tut hier so, ne? Gebt den Leuten noch einen Hungerlohn, selber macht er aber wenig bis nichts, findet das sogar fies zu arbeiten. So viel anders sind wir aber gar nicht, dass wir hier sitzen können, Podcast aufnehmen und nicht draußen auf dem Feld sind, um irgendwelche Dinger zu ernten.
Mit dem Schweizer Offiziersmesser.
Genau, das liegt auch daran, weil wir viele unsichtbare Sklaven in der Welt haben, die wir nicht kennen, wo wir uns die Hände in Unschuld waschen können, weil wir denken, ja, ich habe die ja nicht angestellt, bla bla, die irgendwo Jeans nähen in Indien, die billig irgendwelche Sachen herstellen. Wir haben das auch, wir haben sie nur nicht mehr so ganz klar vor Augen. Und das ist, das hast du ja eben schon gesagt, gegen diese Ungerechtigkeiten vorzugehen, aus Faulheit, vielleicht aus Feigheit, vielleicht aus, ich schaffe es sowieso nicht, dann ist es eher Trägheit, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich eben doch Sünde. Ne? Also Kant hat mal gesagt, Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen zeitlebens unmündig bleibt. Und in gewisser Weise, wenn wir diese Verantwortung, die wir als die reichen Privilegierten nicht wahrnehmen, sind wir auch unmündig. Und das ist tatsächlich eine Art der Trägheit, die wahrscheinlich wirklich sündhaft ist.
Glaube ich auch. Wir haben in den letzten Folgen ja immer auch mal wieder über Lebensmittelverschwendung gesprochen. Ne? Containern war eine Folge oder Verzehr von Avocados, ganz genau. Ne? Und immer wieder kamen wir auch, glaube ich, an den Punkt, wo wir feststellen mussten, naja, wir müssen schon bei uns selber anfangen, ne? Indem wir unser Verhalten, Konsumverhalten, was natürlich in den Kontexten umstellen müssen. Das kostet Überwindung. Das kategorisch nicht zu versuchen und nicht zu tun, das wäre aus meiner Sicht wirklich die negative Definition von Faulheit. Sich dann doch immer wieder bequem zurückzulehnen und zu sagen, ja, ja, das sollen die anderen mal machen. Das ist ja ein politisches Thema und so weiter. Und solange sich da die Vorgaben nicht ändern, mache ich da eh nichts oder das bringt auch gar nichts. Genau. Das ist für mich eine Form von Trägheit und Faulheit, gegen die ich mich auch wehre.
Genau, und ich würde mich wehren gegen das Gegenteil, nämlich immer nur nach vorne zu eifern, und dann nicht mal den Schritt zurückzutun und sein Eifern in der Kontemplation reflektieren.
Genau.
Und in diesem Sinne könnte es sogar ja viel besser sein, mal weniger zu machen. Mhm. Ne? Also weniger zu machen, das heißt weniger Auto zu fahren, weniger unterwegs zu sein, um irgendwelche Geschäfte abzuliefern, alleine wegen CO2, weniger zu verbrauchen, welche Ressourcen auch immer, und das stattdessen friedlich hinterm Umspannen-Relay im Garten zu sitzen und im Gartenstuhl zu sitzen und da einfach einen ruhigen Tag zu verbringen. Das könnte in diesem Sinne viel aktiver, fleißiger sein als eben das andere. Ne? Also faul sein im Guten, in guten Taten, die der Welt nützen, die deinen Mitmenschen nützen. Da in diesem Sinne ist, glaube ich, Faulheit Todsünde.
Mhm, genau.
Entspannung, mir selber was Gutes tun, das ist damit nicht gemeint.
Kurz vor Schluss noch eine kleine, etymologisch völlig wenig fundierte kleine Frage an euch. Glaubt ihr, dass gerade im Deutschen die Faulheit einen so schlechten Ruf hat, weil sie eben mit Verfaulen verwandt ist? Lazy klingt doch irgendwie viel entspannter.
Stimmt, das hat einen total negativen Touch, ne? Da ja, verfault etwas.
Genau, verfault so im Liegestuhl vor sich hin.
Ja, ja. Sag mal, genützt hat es der Sache ganz bestimmt nicht.
Fäulnis.
Was, ja. Und was ist lazy?
Das ist faul.
Ja, aber ist das hat nichts, nichts hat so eine ähnliche. Hat das einen Touch? Negativen Touch im Englischen?
Das erfahrt ihr nach diesem Ping.
Die Wortherkunft des englischen Wortes lazy ist nicht völlig geklärt. Eine Möglichkeit ist, dass es vom mittelniederdeutschen Wort lasig abgeleitet wurde, was müde oder lässig bedeutet.
Guck mal, interessant,
ja,
ne?
Ah,
interessant.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir waren tatsächlich sehr fleißig. Ich hatte mir das irgendwie fauler vorgestellt, dass wir über dieses Thema auch ein bisschen entspannter reden. Aber ihr ereifert euch ja immer derart. Kommen wir zur Abstimmung. Ist es Sünde, faul zu sein?
Nein.
Wenn man in den guten Taten faul ist, ja.
Ich finde, auf keinen Fall ist es eine Sünde, faul zu sein. Wir sollten alle, gerade in dieser Gesellschaft, viel öfter mal ein bisschen faul sein. Aber so wie du sagst, da, wo es niemandem schadet, wenn wir faul sind. Kommen wir zu den pastoralen Hupen. Alex, eine.
Was?
Das heißt, Urs, du darfst ihm was aufbrummen.
Verrechnungscheck.
Mm.
Das hören wir in der nächsten Folge. Und die trägt den Titel:
Ist es Sünde, abergläubisch zu sein?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.